Unser Predigtext steht in Johannes 20, auf Seite 138 im Neuen Testament Ihrer Bibeln, Johannes 20. Eigentlich wollte ich nur über den Vers 28 predigen. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Es ist ganz merkwürdig, Christen haben eine unbegreifliche Scheu, den Namen Jesus auszusprechen. Besonders scheu sind wir in der Welt, wenn wir Kollegen oder Freunden oder Familienmitgliedern begegnen, dann reden wir plötzlich von Gott. Dabei ist das gerade sehr missverständlich. Die einen, die glauben an einen Allah und die anderen an einen Buddha und die anderen glauben an 300 Millionen Götter im Hinduismus. Das ist so schön, wenn wir den einen Namen sagen, den Jesus-Namen. Da ist in der Christenheit schon gleich Widerspruch da. Warum redest du so viel von Jesus? Sie können gar nie viel genug von Jesus reden. Alle Nöte, die Sie belassen, alles, was Sie bewegt, alle Worte der Bibel sind immer nur in einem versiegelt und bestätigt in dem Jesus-Namen. Bis in Ihre Todesstunde hinein löst Sie nur dieser Jesus-Name. Vor der Tiefe und Größe der Schuld löst Sie nur Jesus. Was wollen Sie denn sonst noch sagen? Aber ich habe gemerkt, ich muss die Verse, die drumherum sind, auch noch lesen. In dem Vers 28 hat der Thomas das größte Jesus-Bekenntnis ausgesprochen, das je in der Christenheit gesprochen wurde. Mein Herr und mein Gott. Wohl Ihnen, wenn Sie das auch so sagen können. Aber es war ja gerade dieser Thomas, den wir in einem anderen Zusammenhang kennen. Und darum lese ich noch einmal von Vers 24 ab bis Vers 29. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12 Jünger, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, als der Auferstandene dem Jüngerkreis erschienen ist. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das hat mich immer bewegt, dass man nicht fair mit diesem Thomas umgeht. Er hat ja einen Spitznamen in der Christenheit. Der ungläubige Thomas, aber Gott sei Lob und Dank, das steht nie in der Bibel drin. Das haben die Christen ihm angehängt. Wenn Sie nur ein bisschen im Evangelium lesen, ein paar Kapitel vorher, wird erzählt, dass der Thomas gewaltigen Schneid hatte. Da steht drin, dass er sagt, Jesus, ich will mit dir leiden, ich gehe mit dir in den Tod. Das war ein ganz toller Jesus-Jünger. Viel Mut bewiesen, alles verlassen und mit Jesus gegangen, ihm nachgefolgt. Was hat's denn auf sich? Mir gefällt der Thomas. Mir gefällt er, weil er der Sache auf den Grund geht. Ist das wirklich wahr, dass Jesus die Todesmacht besiegt hat? Hat's er noch nie gegeben. In der Weise, wie der Ostersieg von Jesus geschehen ist. Und das ist toll, dass der Thomas sagt, ich will es prüfen. Und er hat ja recht. Bis heute kann man Land auf, Land ab die doofsten Sprüche übers Ostergeschehen hören. Da wird das umgedeutet, die Sache von Jesus geht weiter, die anderen, die reden nur vom Osterglauben der Jünger. Damit kann ich mir nichts kaufen, wenn es um mein Sterben geht. Der Tod ist kein Bild, der Tod ist real, die Zerstörung meiner ganzen irdischen Geschöpflichkeit. Und da will ich wissen, was los ist. Und darum liebe ich diesen Thomas, und Gott sei Dank hat er nachgebohrt und gesagt, ich will Realitäten haben, ich will wissen, was das ist. Wenn man heute von der Bedeutsamkeit des Geschehens hört, ja, wer nicht Theologe ist, der ahnt nichts Böses, aber das soll natürlich nur eine bildhafte Umdeutung sein. Aber eine bildhafte Umdeutung der Auferstehung nützt mir nichts. Andere sagen, es ist doch egal, was man glaubt. Hauptsache, dass man glaubt. Nein, es ist unentscheidend, ob ich glaube ans Daumendrücken, dass das mir Glück bringt, oder dass ich an Buddha glaube, oder ob ich glaube, dass Jesus meinen Tod besiegt hat. Und dass der Tod ein Spott geworden ist, obwohl wir doch vor den Särgen stehen, obwohl wir das ganze Schreckliche des Todes empfinden. Und darum ist gut, dass der Thomas sagt, also Sprüche gibt es unter Christen unendlich viele. Da wird geschwatzt und gebabbelt und gelabert. Aber ich will ganz schlicht das Faktum haben. Was ist geschehen? Was ist los? Noch einmal, was tot ist, bleibt tot, da beißt keine Maus einen Faden ab. Und dass, wenn Jesus im Grab vermodert ist, sagt der Thomas, dann steig ich aus. Dann brauche ich auch keine Lieder mehr singen, dann singe ich auch nicht mehr im Kirchenchor mit und brauche ich auch nicht Spenden mehr. Und dann brauche ich auch nicht irgendwelche sonstigen Dinge mehr, dann bete ich auch nicht mehr. Denn zu was soll ich denn beten, wenn Jesus im Grab vermodert ist? Und das ist die Schlüsselfrage des Glaubens für jeden. Schon vor 2000 Jahren ist Jesus wirklich auferstanden. Lebt er wirklich in der neuen Gestalt des auferstandenen Herrn? Weil daran alles hängt, mein Glaube, mein Beten, mein Christsein. Kirche ist mir nicht wichtig. So schön das ist, wenn wir heute zusammen sind. Sondern ich will an Christus hängen. Ich will mit Christus verbunden sein, bis in meine Todesstunde hinein. Er ist die Kraft meines Lebens. Und das ist die wichtigste Frage auch deines Lebens. Ist Jesus wirklich auferstanden? Hat er den Tod besiegt? Gibt es die Auferstehungshoffnung für uns? Zunächst fällt mir auf, wie Jesus ehrlich suchenden Leuten nachgeht. Ich sage es noch einmal, keiner hat das Recht, diesen Thomas so ein wenig schief anzusehen, noch viel weniger auf ihn herabzusehen. Als Jesus auferstanden ist, hätte Jesus ja zu Pilatus gehen können. Oder zum Hohen Rat und hätte gesagt, ich möchte eine amtliche Urkunde der Auferstehung haben. Manche meinen, das hätte in unserer Zeit Zweifel beseitigt, aber ich traue auch Behördenurkunden nicht sehr viel zu und glaube auch, dass es da viel Fälschung gibt. Also ob das den Glauben tiefer untermauert hätte, weiß ich nicht. Jesus ist seinen Jüngern erschienen. Wie er sein ganzes neues Reich verborgen hat, auch in unserer Zeit ist das Reich Gottes, die Gottesherrschaft ja verborgen vor uns, aber trotzdem herrscht Gott und wirkt. Durch ganz viele Menschen, durch sein Wort. Er ist den Jüngern erschienen, weil die Jünger die Zeugen sind seines Reiches, seine Boten in dieser Welt. Und er begegnet ihnen, geht ihnen nach. Die Jünger haben den Auftrag, sein Wort zu verkünden, von Jesus zu reden. Es ist eine Tragik, dass in der Christenheit das so schlecht gemacht wird. Dass eine Christenheit sich immer bloß selber beweihräuchert und anbetet, ihre Kirchentürme verwaltet, ihre Ämter, ihr Wachstum. Guck mal, wie wir toll rauskommen in unserer Zeit, was wir alles machen. Ach, wir sind doch die Armen vor diesem Jesus. Unsere ganze Botschaft, die Welt, du musst einmal Jesus kennenlernen. Der lebt, den kannst du finden. Und deshalb geht auch Jesus diesem Thomas nach. Der begegnet ihm. Um das zu zeigen, das ist kein betrügerischer Aberglaube, das ist kein frommer Spleen, den da ein paar erzählen. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zum Zweifel. Was ist denn das mit dem Zweifel? Zweifel ist was ganz Furchtbares, aber jeder von Ihnen hat ihn dauernd. Ist doch klar. Kein ernsthaftes Gebet, wo Sie nicht der Gedanke beschleicht, hört das wirklich Jesus? Kein Wort, das Ihnen zugerufen wird, nicht bloß am Grab, wo Sie sagen, ist das wirklich wahr? Wir haben alle Zweifel. Nicht bloß der Thomas. Und erst recht in der Sterbestunde. Wenn ich nichts mehr fassen kann und nichts mehr fühlen kann. Die Zweifel sind da. Die Frage, ist mein Leben Zufall? Ein Stäubchen? Im Sand am Meer, irgendwo, und wird weggeweht. Was bin ich in den Jahrtausenden, Jahrmillionen der Weltgeschichte? Was ist mein Leben? Kennt mich Gott wirklich? Weiß er um meine Not? Ist da überhaupt jemand, der mich hört? Wer hat denn die Fragen noch nie gehabt? Also wenn Sie im Haushalt eine Leiter nehmen und was holen wollen vom Schrank, überzeugen Sie sich vorher, ob die Leiter richtig auf dem Boden steht. Sonst sind Sie ein Depp. Da fallen Sie runter. Und wenn Sie glauben wollen an Jesus, müssen Sie vorwissen, ist das belastbar? Ist das wirklich belastbar? Kann ich mich darauf verlassen? Ist das wahr? Müssen Sie wissen, nicht nur der Thomas. Wer hält mich? Und über Zweifel können wir deshalb auch nicht so belanglos reden. Manche reden ja in der Christenheit von Zweifeln, wie wenn es die Rettiche im Garten wären, so ganz albern. Die Zweifel sind die letzten Existenzfragen. Kaum wagen wir es zu sprechen. Die hat ein Hiob mit Gott gerungen. Bin ich nicht doch vergessen? Sinkt nicht alles dahin? Was ist mit meinem Leben, wenn so schreckliche Unglücksfälle über mich hinweggehen? Und darum ist gut, dass Jesus klargestellt hat bei dem Thomas, wie wir keine Klarheit kriegen in unseren Zweifeln. Wie kriegen wir keine Klarheit? Über das Sehen unserer Augen. Wir meinen ja heute als die Fernsehgucker der Nation, dass alles mit den Augen gesehen werden muss. Dabei kann man über die Augen das meiste manipulieren. Nicht bloß bei der Werbung, da kann man alle Tricks anwenden. Im Glauben hat schon im Alten Testament nie das Sehen eine Rolle gespielt. Bei Adam nicht, bei Abraham nicht, bei Mose nicht, bei Jesaja nicht, bei David nicht. Haben alle nichts gesehen. Wie haben Sie Gott entdeckt? Wie haben Sie Gott erkannt? Durchs Hören. Ja, jetzt, was war denn das? Das Entscheidende war, dass dieses Wort ins Gewissen fällt. Und das müssen Sie bewahren. Und so ist es in Ihrem Leben gegangen, dass ein Wort Gottes in der Tiefe Ihres Gewissens Sie getroffen hat. Darum sagt Jesus dem Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wenn Sie hören, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Der Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus dem Sehen. Aus dem Sehen kommen die großen Anfechtungen. Da kommen die Zweifel. Aber eine ganz besondere Bedeutung misst Jesus jetzt noch einer Sache zu. Und das sind seine Wundmale. Ja, warum denn? Wenn Sie genau den Bericht noch einmal lesen, fällt Ihnen auf, dass auch Thomas die Wundmale von Jesus nicht berührt hat. Er wollte sie berühren, hat sie dann aber nicht berührt. Jesus hat sie ihm gezeigt, da, lege deine Hände hin, er braucht es gar nicht mehr. Warum sind denn die Wundmale von Jesus so wichtig? Weil über den Wundmalen Thomas erst entdeckt, wer bin ich? Staub und Asche. Was sind meine Zweifel für eine arrogante Anmaßung gegenüber dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige? Vor ihm zu fragen, der für mich sein Leben geopfert hat. Ist Ihnen das bewusst? Ich möchte so fragen, weil es heute nimmer allen bewusst ist, dass man erst Christ wird, wenn man die Wundmale von Jesus versteht. Dass sie vor Gott gar nie angenehm sein können, mit ihrem ganzen frommen Leben, sondern allein durch sein Blut, durch seine Vergebung.
dass er sein Leben für sie gelassen hat. Das ist der Schlüssel, der Eintritt. Anders kennen sie Christus noch gar nicht. Sie können große Worte von Christus machen, aber ihn zu erkennen, das können sie nur über sein Wunder machen. War das wirklich nötig? Bist du dieser, nicht bloß der große Herr, der die Welt geschaffen hat, der alles in seiner Hand, der wiederkommen wird in den Wolken des Himmels, sondern du bist der Herr, der am Kreuz für mich gestorben ist, damit ich nicht verloren gehe, damit ich nicht in die Hölle komme. Dafür hast du dein Leben gelassen. Ich habe einen Freund, der ist in der Pfalz Weinbauer, hat auf seine Visitenkarte das Wort geschrieben, das ich so sehr liebe, ein Wort von Fritz von Bodelschwing: Wo die Gnade ein Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht, da wird es stolz, frech, hart und sicher. Die Gnade, die beugt uns, da können wir es wieder begreifen. Ich kann gar nichts fordern. Gott hat mir den größten Beweis gegeben. Das darf ich wissen, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. In der Offenbarung darf man ja einen kleinen Blick tun, was Johannes auf Patmos gesehen hat, wie es in der Ewigkeit jetzt schon aussieht. Und da wird erzählt, wie der Johannes da sieht, wie da ein Buch ist mit sieben Siegeln, das ist der Ablauf der Weltgeschichte. Was kommt da noch an schrecklichen Katastrophen und Leiden über diese Welt? Die großen kriegerischen Auseinandersetzungen, die Hungerepidemien und die furchtbaren Nöte der Menschen, Krankheitsnöte, Epidemien. Und dann sagt Johannes, kann niemand das öffnen, dieses Buch mit den sieben Siegeln? Niemand kann es öffnen. Und dann kommt eine Stimme doch. Es hat gesiegt, der Löwe aus Juda, für Israel ist das das Größte, das Löwentor, der Löwe aus Juda. Und dann will er sich rumdrehen, will den Löwen sehen. Und dann sieht er ein Lamm wie ein geschlachtetes Lamm. In der Ewigkeit wird es das größte und schönste Aussehen von Jesus sein, seine Wundmale. Das ist sein größter Triumph. Nirgendwo hat er seine Liebe so entfaltet, seine Macht, seine Größe. Wie dort in der Kreuzesgestalt. Und das löst deine Zweifel. Selbst in der schlimmsten Todesnot ist das der größte Trost, den du haben kannst. Jesus für mich gestorben. Beim Abendmahl. Für dich in den Tod gegeben. Und wenn wir von Jesus reden, soll das immer sein, der dich so sehr liebt. Was will dich denn jetzt noch von der Liebe Gottes trennen können? Ob das Verfolgung oder Krankheit oder Armut oder Nöte sind. Er hat auch sein Leben für dich gelassen. Er wird dir in Seem alles schenken. Diese Kreuzgestalt, diese Wundmale sind der Kernpunkt unseres Glaubens. So war es in der Christenheit. Darum haben sie das Kreuz aufgerichtet. Aber weil der Auferstandene lebt, aber in der Kreuzesgestalt und für mich da ist. Darum ist das gut. In unserer Zeit ist sehr interessant, da hat sich eingeschlichen, neulich hat sogar eine Zeitung noch einen tollen Kommentar drüber gemacht, dass es ein Mittel der Political Correctness ist, also des ehrbaren Redens, dass man, wenn was Böses geschehen ist, muss man nur Entschuldigung sagen. Man sagt es auch noch ein bisschen schnurter, Entschuldigung. Und das geht dann so weit bis zum Völkermord. Dann sagen wir, Entschuldigung, da ist uns was Schlimmes passiert, da haben wir 8000 Menschen ermordet in Bosnien, aber Entschuldigung. Kann man eigentlich Schuld bewältigen, schrieb die Journalistin und setzte noch hinzu, nur Gott kann Schuld lösen. Und das ist das Wunderbare. Es gibt sonst keine Vergebung. Auch Gott kann einfach nicht, auch nicht fünf gerade sein lassen, aber er hat seinen Sohn an meiner Stelle dafür hingegeben. Und das ist der Grund meines Glaubens. Darum keine Zweifel, sondern wissen, Jesus geht dem ehrlichen Zweifel nach, sagt, sieh meine Wundmale an, da kannst du es glauben, lege deine Hand in meine Seite. Der Liederdichter Philipp Spitta, der war Uhrmacher, dann hat er studiert, war mit Heinrich Heine, dem Dichter, dem Spötter, so eng befreundet, aber hat im Studium eine andere Wendung genommen, im Theologiestudium, wo auch vieles in Kritik dieser jungen Leute zerstört wurde, hat er ein Buch gelesen von August Tulloch, einem anderen Theologen, von der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Wissen Sie,
dass man nur so zum Glauben kommen kann, dass man einmal in die Abgründe seiner eigenen Seele schaut. Da ist nichts Gutes. Da ist Feindschaft gegen Gott, da ist Widerspruch, eigensüchtiges Wesen. Und da hat Philipp Spittal zu Jesus gefunden, zum Glauben. Und dann hat er die herrlichen Verse gedichtet. Ich stehe in meines Herrn Hand. Und soll dich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Das überwindet den Zweifel. Und darum gehe ich mit Jesus meinen Weg und ich bin geborgen bei ihm. Aber jetzt will ich noch über den Durchblick reden, den dieser Thomas bekommt. Zweifel darf nicht bleiben. Wenn der Zweifel bleibt, ist das die Arroganz und die Frechheit und der Stolz von Menschen, die meinen, sie könnten bis zum Schluss vor Gott die Fragenden sein. Und die vergessen, dass wir die von Gott Gefragten sind. Und darum entdeckt plötzlich dieser Thomas etwas und das sagt er, Jesus, mein Herr. Also, es sind ja viele, die zu Jesus Herr sagen. In der Bergpredigt sagt Jesus einmal, selbst bei seiner Wiederkunft, wird es massenweise Leute geben, die kommen und sagen, sogar ganz übereifrig, Herr, Herr, doppelt, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen Wunder getan, wir haben in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, wir haben in deinem Namen die Weisheit. Was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Ja, was fehlt denn da noch? So weit sind wir noch nie gekommen. Als Wundertäter oder böse Geistaustreiber. Sie kommen zu Jesus, um Herr zu ihm zu sagen, nur so wie der Schächer am Kreuz. Wissen Sie, das war die Predigt von Ludwig Hofacher. Lesen Sie mal seine Predigt. Bis kein Stückchen anders. Leute, die kommen mit ihrer Schuld, mit ihrer Verlorenheit, sagen, Jesus, ich fasse deine Hand und nehme deine Vergebung. Darum ist der Thomas gerettet. Und es macht nicht unser frommes Tun das Entscheidende, nicht unser Wirken, sondern meinen wir immer wieder, was wir alles tun, sondern die Gnade, die mich rettet, die Vergebung von Jesus. Und er hat's, der darf zu Jesus mein Herr sagen. Dir gehöre ich, dein bin ich. Heute sind die Lobpreislieder sehr verbreitet. Wenn ich aber die Offenbarung richtig lese, haben die Lobpreislieder in der Offenbarung natürlich auch den Ton, groß ist Gott und wunderbar ist Gott, aber sie münden alle ein in das herrliche Bekenntnis. Wir haben unsere Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Wir sind rein geworden durch dich. Wissen Sie, in unseren Tagen ist das sehr umstritten. Ich las jetzt in einer großen christlichen Zeitschrift, die Hunderttausende von Exemplaren hat, da steht, wir wollen die Menschen nicht erst zum Sünder degradieren. Was ist das für ein Unsinn? Mich degradiert niemand. Wer einen Blick in der Höllenvater Selbsterkenntnis in sein Herz getan hat, der weiß, ich bin vor Gott ein Schuldner, der nicht bezahlen kann. Und darum reden wir von der herrlichen Sache. Und in der Evangelisation ist das das Größte, was wir verkünden können, dass Jesus für uns gestorben ist. Und darum kann ich ihn als meinen Herrn erkennen. Das ist der Ruhm, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert, unverdient lauter Gnade. Und darum darf ich sagen, ist er der Herr meines Lebens. Jetzt binde ich mich mit Haut und Haar an diesen Herrn. Und der 23. Psalm ist für mich erfüllt in Jesus. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du, Jesus, du bist mein Herr. Du erfüllst alle diese Worte. Du bist meines Lebenskraft. Ich habe keine Angst mehr. Ich darf alles weglegen. Ich kann nichts mehr tun ohne dich, weil du mein Herr bist. Du bestimmst mich. Aber das Wunderbare ist, du bist in mir. Ich darf dich aufnehmen in mein Leben. Du willst mich durchdringen. Jesus, du sollst meines Lebenskraft sein. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Leben, sagt Jesus, du musst die Mitte meines Lebens sein. Deine Kraft vollendet sich in meiner Schwäche. Ich weiß, dass du der Herr bist und du wirst das tun durch mein Leben. Darum habe ich eine Zuversicht. Darum bin ich fröhlich. Und wenn ich nur noch Stunden zu leben habe, weiß ich, diese Stunden werden gefüllt sein in der Hingabe an diesen Herrn Jesus. Das Einzige, was sich in dieser Welt wirklich lohnt, Hingabe für Jesus und bei ihm bleiben. Auch wenn ich schwach bin, bin ich stark durch ihn. Und alles muss mir zum Besten dienen, weil ich ihn, den Herrn, lieb habe. Und was auch geschehen mag, es geht doch alles an der Kontrolle meines Herrn vorbei. Und er wird mich nie enttäuschen, weil ich in ihm geborgen bin, in dieser Liebesgemeinschaft bei ihm. Ach, jetzt wollte ich all die Verse sagen. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, wenn wir dich haben. Hast du ihn, diesen Herrn, bist du sein Eigentum? Ja, man muss ihn haben. Wenn ich nur dich habe, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich will dich haben und bei dir sein. Darum ist das dumm, wenn einer sagt, man muss das Denken aufgeben im Glauben. Das muss man nicht, das Denken aufgeben. Man muss das Denken unterordnen unter die Herrschaft von Christus. Und dann weiß ich, dass allein er mich lösen kann, was es auch ist, aus den Teufelsklauen, aus der Sündenverknechtung, aus Krankheit und Todesangst, auch aus Zweifeln. Er kann mich lösen. Und dann ist ja ungeheuer, dass Thomas ausgerechnet der sagt, den wir als Zweifler abwerten, titulieren. Der hat ein Jesus-Bekenntnis gesagt, das sie sonst im Neuen Testament nie mehr finden. Mein Gott. Ist das nicht eine Gotteslästerung? Jetzt fangen schon die Fachleute der Dogmatik an, die Personen Gottes wieder miteinander auszuspielen. Mich interessiert das gar nicht. Mir ist genug, dass Jesus wirklich mein Gott ist, mein Herr und mein Gott. Dass er alle Eigenschaften Gottes hat, der Allgegenwart und der Allwissenheit und der absoluten Treue und der absoluten Vatergüte und Liebe. Und weiter kann ich mit meinem Glauben nicht kommen. In der Ewigkeit kann ich vielleicht mal mehr verstehen. Meine Theologie hört hier auf. An der Theologie des Thomas, die ist super. Mein Herr und mein Gott. Er ist alles. Wer ihn hat, hat alles. Wer ihn hat, hat das Leben. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist Christus. Und mehr kann ich nimmer wissen. Und ich will ihn lieb haben. Sagen, mein Herr. Und mein ganzes Leben an ihn binden. Meine Zuversicht, meine Stärke ist er, auf den ich traue. Jetzt ist nur wichtig, hast du diese feste Verbundenheit mit Jesus? Ist nicht nötig, als sagen, Herr, ich vertraue dir. Kannst du auch sagen, Herr, ich glaube dir nicht. Du legst mich rein, du betrügst mich. Das ist alles für mich nicht. Aber sagen Sie, Sie können es nicht fassen. Wie sollen Sie es fassen können? Das kann niemand fassen mit seinem Kopf. Aber Sie können es annehmen und sagen, danke, Herr. So wenig Sie Ihre Geburt fassen können. Wer hat Sie eigentlich gewollt, dass Gott Sie geschaffen hat? Sie dürfen es annehmen, diese herrliche Liebe Gottes. Mein Herr und mein Gott. Und wir freuen uns, dass er einmal in der Macht, in der er alles sich untertänig machen kann, dieser Jesus, auch unseren nichtigen Leib verklären wird. Dass er ähnlich werde seinem verklärten Leib. Was ist das für eine tolle Zukunft? Amen.